Sie hören den Kurier.
Vorfreude ist die schönste Freude. Wer auch immer diesen Satz gesagt hat, hat wohl nicht wochenlang auf ein Ende des Lockdowns gewartet. Der Spruch, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen, passt da schon eher. Denn ab heute gelten vor allem neue besondere Maßnahmen. Welche das sind und was ihr wann wo bedenken müsst, erkläre ich euch gleich. Außerdem geht es heute um die kritische Frage, wie es mit jenen weitergeht, die bereits geimpft sind. Müssen auch sie sich weiter an Lockdown und die Maßnahmen halten oder nicht? Wie da die rechtliche Grundlage ausschaut, erklärt euch gleich mein Kollege Christian Böhmer. Und was es für gesellschaftliche Folgen hätte, wenn zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften unterschieden wird, bespreche ich mit dem Psychologen John Haas. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Neuer Montag, neue Woche, gleicher Lockdown. Die derzeitigen Zahlen lassen da leider auch nicht auf baldige Veränderung hoffen. So ehrlich müssen wir wohl oder übel sein. Denn auch nach Wochen hartem Lockdown und eigentlich strengen Ausgangsbeschränkungen wollen die Zahlen nicht so wirklich sinken. Von Sonntag auf Montag sind in Österreich wieder 1009 Neuinfektionen dazugekommen. Anzunehmen ist, dass die Corona-Mutationen, die ja eindeutig bereits bei uns angekommen sind, Stichwort Skicluster in Tirol, nicht ganz unbeteiligt daran sind. Lange Rede, kurzer Sinn, die Maßnahmen werden jetzt verschärft. Was heißt das konkret? Ab heute müsste etwa im Handel und auf Märkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrgemeinschaften, Ordinationen oder auch beim Abholen von Speisen in der Gastronomie eine FFP2-Maske tragen. Außerdem ist der Babyelefant mittlerweile schon größer geworden. Was ja eigentlich auch kein Wunder ist nach gut einem Jahr Pandemie. Und somit gilt ab heute nicht mehr 1 Meter Abstand, sondern 2 Meter. Im heutigen Ö1 Morgenjournal zeigte sich Epidemiologe Gerald Gartlehner jedoch nur bedingt überzeugt, dass die neuen Maßnahmen, auch die erhofften Besserungen, die für ein Ende des Lockdowns notwendig wären, wirklich bringen. Ziel der Regierung ist es ja, auf eine 7-Tages-Inzidenz von unter 50 zu kommen. Im Moment haben wir jedoch einen Wert von 121.
Also ich denke, dass der Zusatznutzen der neuen Maßnahmen, der FFP2-Masken, des größeren Abstandes, nicht groß genug sein wird, um wirklich dieses Ziel zu erreichen.
Neben Abstand halten und FFP2-Maske tragen, wird ja im Moment auch gerade mehr oder weniger schnell geimpft. Und jetzt, wo schon einige Menschen geimpft sind und viele weitere hoffentlich bald geimpft werden, ist natürlich die große Frage, müssen sich diese Geimpften weiterhin an den Lockdown halten oder nicht? Mein Kollege Christian Böhmer aus der Innenpolitik hat sich da schon genauer informiert. Christian, klär uns mal kurz auf, wie schaut denn da überhaupt die rechtliche Situation aus?
Also es ist eigentlich sehr einfach. Das Schöne an unserer demokratischen Republik ist, dass der Staat, das ist die einhellige Meinung aller Rechtsexperten im Verfassungsrecht, ein Maximum an Grundrechten ermöglichen muss. Ja, also er muss schauen, dass du, dass ich, dass jeder andere Bürger so viel Freiheit, wie nur irgendwie möglich ist, zugestanden bekommt. Wenn jetzt, und das ist das große Wenn jetzt klar sein sollte, medizinisch klar sein sollte, dass die Impfung nicht nur mich selbst schützt, sondern auch alle anderen schützt rund um mich, also dass ich niemanden infizieren kann, dann gibt es keinen sachlich-fachlichen Grund mehr, dass Geimpfte sozusagen Freiheitseinschränkungen akzeptieren müssen. Ja? Also es gibt dann eigentlich das Gebot, dass diejenigen, die geimpft sind, anders behandelt werden als die Nicht-Geimpften. Dann kann für die kein Lockdown mehr gelten, dann können für die keine Ausgangsbeschränkungen oder auch Maskenpflichten gelten, weil sie gefährden ja niemanden mehr. Also der Staat darf dir ja nur die Freiheit wegnehmen, wenn er sagen kann, wenn du das nicht machst, was ich da jetzt von dir will, dann haben wir ein großes Problem. Konkret zum Beispiel jetzt bei den Spitälern und im Gesundheitsbereich. Aber wenn du keine Gefahr mehr bist, gibt es keinen Grund mehr, jemanden einzusperren. Das ist ja auch die heikle Frage bei zum Beispiel Haftgründen und so weiter. Wir sind da sehr streng, Gott sei Dank. Und das wird natürlich politisch eine sehr, sehr, sehr spannende und auch sehr emotionale Debatte werden.
Mhm. Das ist schon angesprochen, die Politik. Wir haben jetzt von der Regierung bis dato immer gehört, dass es keine Vergünstigungen für Geimpfte geben wird. Wie kann das denn dann sein, vor allem wenn es da keine Rechtsgrundlage dafür gibt?
Da muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist sozusagen, was geboten ist und wäre, und das andere ist, was dann die Politik ableitet. Für die Politik gelten ja oder sollten die Grundrechtsregeln natürlich über allem stehen und müssen auch, nur die Politik muss ja das dann auch auf die Straße bringen und sagen, das ist machbar. Und die Gefahr, die logischerweise in dieser Debatte drinsteckt, ist eine irrsinnige Neiddebatte. Also sozusagen die Geschichte, warum darf mein Nachbar jetzt plötzlich nicht mehr im Lockdown sein, nur weil er geimpft ist? Bin ich dann, das ist ja eine Schlechterstellung. Diese Neiddebatte fürchtet natürlich die Politik. Daher kommt auch dieses komische Wort des sich Freiimpfens. Eigentlich ist es ja kein Freiimpfen, sondern in Wahrheit ist es so, dass du dich mit der Impfung dann wieder in den Normalzustand zurückbewegst. Also ich befreie mich ja von nichts, sondern ich habe dann endlich das wieder, was mir eigentlich rechtmäßig zusteht, nämlich Freiheit in einem möglichst großen Ausmaß. Aber die Politik oder der Anschuber hat gesagt, es wird das oder soll das nicht geben, weil sie in der Praxis dann große Sorgen haben, dass das nicht funktioniert. Zweites Beispiel ist zum Beispiel, wie soll ich das kontrollieren, ja, wenn dann Leute ohne Maske herumgehen? Aber auch da sagen die Rechtsexperten, man kann das pragmatisch durchdeklinieren, aber aus der Sicht des Geimpften ist das kein Argument, weil ich verlange ja auch von Autofahrern, dass sie einen Führerschein mit haben. Und ich kann natürlich nicht bei jedem Autofahrer jederzeit kontrollieren, ob der einen Führerschein hat. Aber wenn ich einen Führerschein habe und wenn ich aufgehalten werde, muss ich ihn herzeigen. Und so könnte man es bei den Geimpften ja auch machen, dass man sagt, das gilt prinzipiell, wer geimpft ist, für den gilt der Lockdown nicht. Und wenn jemand erwischt wird, der nicht geimpft ist, ja, dann muss es eine Strafe geben. Aber das ist sozusagen die Schwierigkeit. Und deshalb hat die Politik da auch noch keine Antwort. Aber ein fachlich oder sachliches Argument kann es nicht geben. Weil wie gesagt, es gibt eigentlich dann keinen Grund, warum ich eingesperrt bleiben müsste. Ja, ich kann ja auch nicht grundlos irgendwelche Leute ins Gefängnis sperren. Also ich kann auch niemanden, der keine Gefahr ist, einfach das Recht darauf nehmen, frei herumzuspazieren.
Mhm. Und nachdem es sich dabei ja um ein Grundrecht handelt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch in irgendeiner Art und Weise geändert wird, sehr, sehr unwahrscheinlich, oder?
Nein, also das ist ein Grundrecht. Du hast das Recht darauf, dich frei zu bewegen. Ja, also alles, es ist ganz einfach. Der Staat darf dich beschränken, aber da ist er, je strenger er dich beschränkt, also wenn er dich einsperrt, was ja das schlimmste Mittel aller Mittel ist, das dem Staat zur Verfügung steht, dann muss er sehr gut begründen, warum er das tut. Wenn du was angestellt hast und gegen die Strafgesetze verstößt, dann gibt das ihm die Möglichkeit, dich einzusperren. Wenn du im Zuge einer Pandemie irgendwie dich so bewegst und so verhältst, dass das die Allgemeinheit gefährdet, weil du eben andere anstecken könntest und weil dann vielleicht viele Leute sterben oder das Gesundheitssystem kollabiert, dann kann der Staat es, wenn er es gut begründen kann, schon argumentieren, warum du nicht das Haus verlassen darfst. Aber sobald du keine Gefahr mehr bist, hat er eigentlich keine Handhabe, Gott sei Dank mehr, dich einzusperren. Alles andere wäre ja Diktatur und Willkür.
Das heißt, das einzige Szenario, wo der Staat sagen könnte, du musst trotz Impfung zu Hause bleiben, ist eigentlich nur dann, wenn wissenschaftlich nicht belegt ist, dass das Virus trotz Impfung nicht mehr weitergegeben werden kann.
Genau, also das muss man immer dazu sagen. So wie es jetzt ist, verändert die Impfung noch nichts. Aber warum wir uns damit beschäftigen, ist ganz einfach. Es gibt von Pfizer, vom CEO, es gibt aus der Forschung, von Tierversuchen, es gibt aus verschiedenen Quellen Hinweise darauf, dass bei dieser Impfung das gilt, was bei vielen anderen Impfungen auch gilt, nämlich dass man Gott sei Dank nicht nur sich selber, sondern auch alle anderen / ungeimpften oder vulnerablen Gruppen schützt automatisch. Und wenn das wissenschaftlich bewiesen ist, ja, also wenn klar ist, wenn der Herr Böhmer geimpft ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Erkrankung weitergeben kann, bei 0 oder 10 oder 2 oder 5%, dann gibt es wenig Argumente oder eigentlich gar kein Argument mehr zu sagen, dass man Leute, die geimpft sind, weiterhin diesen strengen Ausgangssperren unterwerfen muss.
Alles klar, Christian, dann sage ich danke für deine Erklärung.
Sehr gerne.
Impfneid ist also das Stichwort. Dieser ist ja ohnehin schon ein reales Problem. Doch was passiert, wenn es jetzt wirklich so weit kommt, dass sich jene Leute, die den Impfstoff bereits erhalten haben, nicht mehr an den Lockdown halten müssen? Spaltet das unsere Gesellschaft und wird sich dann überhaupt noch irgendjemand an die Maßnahmen halten? Egal ob geimpft oder nicht? Um über die möglichen gesellschaftlichen Folgen so einer Regelung zu sprechen, habe ich jetzt den Diplompsychologen und Autor des Buches Covid-19 und Psychologie, Mensch und Gesellschaft in Zeiten der Pandemie, John Haas am Telefon. Herr Haas, wir haben gerade schon vom Impfneid gehört. Was wäre dann aus Ihrer Sicht die gesellschaftlichen Folgen, wenn es wirklich der Fall ist, dass für jene Personen, die bereits geimpft wurden, andere Regelungen gibt als für die, die noch keine Impfung erhalten haben?
Ja, der Begriff des Impfneides drückt ja letzten Endes aus, dass mit der Impfung eine Bevorzugung in der Inanspruchnahme von Rechten gemeint ist. Und im Prinzip ist es eine Frage, die ja nicht nur bei der Impfung sich Menschen stellen, sondern überhaupt bei der Verteilung von Ressourcen. Das heißt also, wenn jetzt geimpfte Menschen mehr Privilegien haben als nicht geimpfte, dann wird natürlich so ein Effekt, der im, sag ich mal, volkstümlichen als Impfneid bezeichnet wird, eintreten. Das heißt, diese Bevorzugung der Geimpften im Vergleich zu den Nicht-Geimpften hat ja dann auch Vorteile im sozialen Wettbewerb. Mit dem Wettbewerb ist aber nicht nur ein wirtschaftlicher Wettbewerb, wie zum Beispiel das Antreten einer bestimmten Arbeitsstelle oder was ich nicht, eine höhere Vergütung gemeint, sondern überhaupt die Teilhabe an sozialen Aktivitäten, an Freizeitaktivitäten. Und daher ist aus psychologischer Sicht natürlich diese Diskrepanz zwischen den Privilegierten und nicht Privilegierten so kurz und so gering wie möglich zu halten. Aber prinzipiell verhinderbar wird dieser Effekt nicht sein.
Das heißt, aus einer psychologischen und gesellschaftlichen Perspektive wäre es eigentlich besser, wenn jene Leute, die eine Impfung bereits erhalten haben, quasi dazu angehalten werden, sich dennoch an den Lockdown und die Maßnahmen zu halten?
Naja, dieser Verzicht, dieser freiwillige Verzicht ist möglicherweise anratbar. Er wird aber von den betroffenen Individuen wahrscheinlich nicht durchgeführt werden, weil sie einfach schon so hungrig sind, soziale Angebote in Anspruch zu nehmen. In einer einst, sag ich mal, vormals freieren Gesellschaft. Daher würde es sich empfehlen, hier aufklärerisch tätig zu sein und die Hintergründe, warum es zu dieser Ungleichverteilung kurzfristig kommt, besser zu illustrieren. Damit sind wir bei der Kommunikation über die Logistik hinter der Impfung. Da sind wir dabei, dass man den Menschen erklären sollte, dass letzten Endes alle Bürger im selben Boot sitzen und vor allem sollte man klare Horizonte geben, was diese Zeit der Ungleichbehandlung betrifft.
Sie haben den Verzicht gerade schon angesprochen. Wir können ja mittlerweile global gesehen schon von einer gewissen Lockdown-Müdigkeit sprechen. Es wird immer schwieriger, dass sich die Leute noch an die Maßnahmen halten. Wenn es jetzt zu so einer Situation kommt, dass manche sich nicht mehr an den Lockdown halten müssen und andere schon, ist es da überhaupt noch irgendwie realistisch, dass sich noch, egal ob geimpft oder nicht, irgendjemand an die Maßnahmen hält?
Der Mensch ist prinzipiell so ausgelegt, dass er Ausnahmeverhalten nicht langfristig aufrechterhalten kann. Weil Ausnahmeverhalten in einem Ausnahmezustand ein umgestelltes Verhalten ist und die längere Aufrechterhaltung einer solchen inneren Umstellung mit sehr viel Mühen verbunden ist. Und wenn jetzt ein Teil der Bevölkerung, in dem Fall eben die Geimpften, dann mehr Möglichkeiten haben, dann sieht man auch den Sinn des eigenen Verzichts als geringerwertig an. Und ein zweites Problem ist, dass möglicherweise aufgrund der dann sinkenden Infektionszahlen auch die Gefährlichkeit, in dem Fall von Covid-19, als geringer eingeschätzt wird und daher diese sogenannte Pandemiemüdigkeit verstärkt auftritt. Und das kann natürlich auch dann zu sozialen Reibungsflächen führen.
Mhm. Ein großes Thema sind ja im Moment auch die Masken, und hinter diesen Masken steckt ja doch ganz schön viel Psychologie. Also die haben eine bestimmte Wirkung auf uns. Wenn man sich jetzt vorstellt, man ist selbst unterwegs, trägt brav eine Maske und sieht dann vielleicht jemanden, der keine trägt, dann weiß man ja nicht, handelt es sich dabei um einen Corona-Leugner oder vielleicht um eine geimpfte Person, die sich nicht mehr dran halten muss. Führt das dann nicht noch mehr zu Verunsicherung oder was macht das dann mit uns?
Definitiv. Aber fangen wir von oben herab an. Ich glaube, das Schlimmste und Gefährlichste wäre es, Menschen zu kennzeichnen. Dass man Menschen kennzeichnet aufgrund ihres Impfstatus, ihres Gesundheitsstatus, weil da sind wir ganz klar bei einer Stigmatisierung. Wenn es auch in dem Fall eine positive Stigmatisierung wäre, führt diese Wahrnehmung, wie Sie ja richtig sagen, zum Aufbau eines Spannungsfelds und eben, wie Sie eben so sagen, zu dieser Unklarheit, warum die konkrete Person da jetzt ohne Maske herumläuft, zu einer gewissen Unsicherheit. Das kann natürlich jetzt ein Maskenverweigerer sein, es kann jemand sein, der die Maske vergessen hat, es kann aber jemand sein, der sie eigentlich nicht mehr tragen muss. Und aus dem Grund sollte eine Gleichbehandlung, was zumindest das Tragen der Maske betrifft, stattfinden, um die subjektiv wahrgenommene Ungleichheit nicht noch durch äußere Zeichen zu verstärken.
Sie haben schon gesagt, es ist schwierig, besonders mit Kennzeichnung. Also auch historisch gesehen ist es bei uns im Land sicher nochmal schwieriger. Was wäre denn eine Möglichkeit, um das sehr wohl doch zu kontrollieren, dass jemand vielleicht schon geimpft ist und sich nicht mehr an die Maßnahmen halten muss?
Ad hoc würde mir keine sozial praktikable Möglichkeit dazu einfallen. Außer, dass man vielleicht stichprobenartige Kontrollen bei irgendwelchen Eingangspunkten durchführt, wie bei Shops oder, weiß ich nicht, wenn man den Arzt aufsucht. Aber letzten Endes ist diese Problematik, wenn man es von oben herab betrachtet, nur dadurch zu lösen, dass man diese Spanne der ungleichen Rechte und Pflichten kürzestmöglich hält.
Jetzt ist es ja nicht ganz ungewöhnlich, dass es unterschiedliche Regelungen gibt. Also zum Beispiel ist es ja durchaus auch jetzt schon so, dass wenn ich einen gewissen Beruf ausüben möchte, ich zum Beispiel gewisse Impfungen brauche. Das heißt, man könnte jetzt sagen, eigentlich sind wir es ja schon gewöhnt, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Warum ist das jetzt in der jetzigen Situation so anders? Was trägt dazu bei, dass uns das so aufregt, wenn es da so starke Unterschiede gibt?
Ja, ich glaube, die Antwort darauf ist die, dass es etwas ist, das erstmals in der neueren Zeit die gesamte Lebenssphäre von Menschen betrifft. Das heißt, wir haben nicht nur diese berufliche Situation, sondern wir haben die familiäre, wir haben die ganz, ganz normale Alltagssituation. Es ist also ein allumfassendes Phänomen. Und sowas führt dann natürlich bei Menschen teilweise zu einem Gefühl der Bedrängnis und auch der Bedrücktheit, wenn sie über einen höchstpersönlichen Status, sei es der Gesundheitsstatus oder der Impfstatus, durch ihr Verhalten und durch außen hin sichtbare Zeichen Auskunft geben müssen.
Jetzt ist der Ausblick auf eine Rückkehr zur Normalität natürlich auch ein Anreiz dazu, sich impfen zu lassen. Was würde jetzt passieren, wenn wir den Menschen trotzdem sagen, dass sie sich, auch wenn sie schon geimpft sind, an alle Maßnahmen halten müssen? Würde das die Impfbereitschaft wieder weiter sinken lassen?
Wahrscheinlich. Darüber gibt es aber keine verlässlichen oder zumindest nicht aktuelle Daten, zumindest nicht soweit mir bekannt ist. Und das ist ein Kernproblem des Leistungsprinzips, sage ich einmal, dass wenn ich etwas leiste oder erfülle eine Forderung, erfülle in dem Fall die Impfung, dass ich mir für diese Leistung eine Gegenleistung erwarte. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich rein aus der Kosten-Nutzen-Rechnung heraus, wenn ich nur Leistung und Gegenleistung in Betracht ziehe, dass ich bereit bin, hier etwas zu verändern. Das Einzige, was hilfreich sein kann, ist, dass man den kollektiven Gedanken bemüht, dass man auch dieses Modell der gegenseitigen Rücksichtnahme kommunikativ insofern ausbringt, dass die Menschen in diesen kurzfristigen und möglichst kurz zu haltenden Möglichkeitsverzicht einen Sinn sehen. Also ein Verzicht, um es kurz zu fassen, muss immer mit einem Sinn hinterlegt sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man diesen Verzicht auch tätigt.
Okay, Herr Haas, dann sage ich vielen Dank für das Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke.
Bleiben wir noch kurz beim Thema Impfen, aber kommen wir dabei zu erfreulicheren Aspekten als dem Impfneid. Heute hat Pfizer Österreich-Geschäftsführer Robin Rummler gegenüber der APA erklärt, dass wir in Österreich im ersten Quartal 2021 nicht weniger, sondern sogar mehr Dosen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes erhalten werden. Statt den ursprünglichen 900.000 sollen wir jetzt 1,1 Millionen Dosen erhalten. Und noch mehr gute Nachrichten in Sachen Impfung gibt es heute in unserem Tweet des Tages. Gesundheitsminister Rudi Anschober gab heute nämlich auf Twitter mehr über den Impfstoff AstraZeneca bekannt. Er twitterte: Gute Neuigkeiten. Die Zulassung von AstraZeneca wird für den 30. Jänner erwartet. Die erste Lieferung soll ab 7. Februar erfolgen. Weiter schreibt er, dass nach der Zulassung im Jänner dann im Februar in 3 Tranchen geliefert werden soll und mit diesen Lieferungen kommen dann insgesamt über 300.000 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs nach Österreich.
Er hat ein kleines Häusl in der Kränenau, er hat einen guten Posten und eine dicke, süße Frau, er tut sich bei der Arbeit nicht die Hände verstauchen, er kann an jeden Sonntag der Virginia rauchen, da sagt er, mir geht's gut, auf die anderen hab ich einen Hut drauf, hinter meiner Brüder, meiner links, rechts.
Zum Abschluss der heutigen Folge gibt es noch einen Nachruf auf Arik Brauer. Brauer war einer der herausragendsten österreichischen Künstler, Bühnenbildner und Sänger. Wenige Tage nach seinem 92. Geburtstag verstarb er am gestrigen Sonntag im Beisein seiner Familie. Der Universalkünstler Brauer ist unter anderem dafür bekannt, dass er gemeinsam mit anderen Künstlern die Wiener Schule des fantastischen Realismus gründete. Und auch die Austropop-Szene hat Brauer maßgeblich mitgeprägt. Mit seinen Dialektliedern erreichte seine Gesangskarriere in den 70er Jahren ihren Höhepunkt. Und eines dieser Lieder, nämlich Sein Köpferl im Sand, klingt so. Damit darf ich mich jetzt für heute verabschieden und hoffe, ihr seid gut in die neue